Herr Walleczek, Sie konzipieren und organisieren für den Bund Naturschutz München Studienfahrten. Welche Ziele steuern Sie denn so an?
Ja, als Ziele versuche ich Gegenden auszuwählen, in denen man viel über ökologische Zusammenhänge lernen kann. Das sind entweder Ziele, in denen der Mensch oder der menschliche Eingriff in der Vergangenheit minimal war oder wo durch politische Ereignisse die Menschen vertrieben wurden und dann dieses Gebiet mehr oder weniger sich selbst überlassen blieb und damit dann die mich nichtmenschlichen Lebewesen zeigen konnten, was sie drauf haben, wie man eben die Nutzung einer Landschaft organisiert.
Geben Sie doch mal so ein Beispiel von einem Ihrer nächsten Ziele. Wo wäre das?
Also zwei typische Beispiele. Das eine wäre Südostpolen, also das ist das Dreiländereck Polen, Ukraine, Slowakei. Dort gibt es das Biosphärenreservat Ostkarpaten und innerhalb dieses Biosphärenreservats gibt es drei Nationalparke, die zusammen fast 1000 Quadratkilometer ausmachen. Und dieses Gebiet wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs entsiedelt, weil dort, was viele Leute nicht mehr wissen, fand ein Partisanenkrieg statt für eine unabhängige Westukraine. Hört, hört, wenn man an heute denkt. Und als dann der kommandierende General auf polnischer Seite von den Partisanen erschossen wurde, hat man entschieden, dass alle Menschen, die dort ukrainisch sprechend sind, dass die zwangsweise umgesiedelt werden. Und das heißt dann, im Frühjahr 1947 war es dann soweit, dass das entsiedelt wurde und die Dörfer platt gemacht wurden. So. Und dieses Gebiet, das hat also, war dann lange Zeit völlig unbesiedelt und wurde dann als Staatsjagdgebiet genutzt und so weiter und so fort. Und dort kann man jetzt sehen, wie Landschaft sich verändert, wenn sie seit 1947 nicht mehr vom Menschen intensiver genutzt wird.
Und wenn Sie jetzt dort in dem Gebiet unterwegs sind, wie sieht jetzt so eine Studienfahrt aus? Wie viele Tage sind Sie unterwegs und was steht da so auf dem Programm?
Ja, also ursprünglich waren das dann so 14 Tage. Aber die Leute stückeln ihre Ferienzeit immer in kleinere Teile, sodass wir jetzt also bei 8 Tagen sind, die das mit An- und Abreise bedeutet. Und da ist man also sozusagen eine Woche vor Ort. Und dann versucht man eben einen Quartierort zu finden, der strategisch günstig liegt, von dem man alle sehenswerten und interessanten Sachen von der Kammlage des Mittelgebirge ist es dort die Waldkarpaten, also bis 1350 Meter hoch, nur so ein bisschen niedriger als der Bayerische Wald. Und bis in die Tallagen kann man dann sehen, wie die Natur den Kulturraum sich zurückerobert hat.
Das heißt, Sie sind dann hauptsächlich draußen unterwegs.
Genau, wir sind jeden Tag machen wir eine ganztägige Exkursion.
Wie bewegen Sie sich dann fort? Hauptsächlich zu Fuß?
Zu
Mieten Sie
Fuß.
Fahrräder?
Also das hängt jetzt vom Gelände ab. Da in dem Mittelgebirge und wo es kein ausgeprägtes Wegenetz gibt, da sind wir zu Fuß unterwegs und im Flachland, also zum Beispiel Schorfheide oder sowas, da wäre man dann mit dem Fahrrad unterwegs. Oder Königsbrücker Heide, das ist ein Wildnisgebiet in Sachsen, auch ein ehemaliger Truppenübungsplatz, auf dem man eben sehen kann, was passiert, wenn man das Gebiet dann sich selbst überlässt.
Welche physischen Voraussetzungen muss dann jemand mitbringen? Also wie viele Stunden marschieren Sie dann so am Tag?
Ja, also dazu muss man sagen, dass das ja darum geht, dass man möglichst viel mitbekommt beim Gehen. Das heißt also, die Gehgeschwindigkeit ist selten größer als 3 Kilometer pro Stunde. Aber eben, wo man dann schön ruhig und gelassen da durch die Landschaft gehen kann und dann eben möglichst viel seine Aufmerksamkeit links und rechts auf die Dinge konzentrieren kann.
Sie selbst sind ja Biologe.
Ja?
Führen Sie diese Reisen dann auch selber fachlich und bereiten sich entsprechend dann darauf vor, was es dort zu sehen gibt?
Ja, also ich tue für die Teilnehmer eben Unterkunft, alles was vor Ort notwendig ist, organisieren. Zahlen müssen die Teilnehmer aber dann bloß eben Betreuung und Weiterbildung. Und das andere zahlen sie den Dienstleister vor Ort, weil sonst wäre das ja ein Reiseunternehmen.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, diese Studienfahrten anzubieten?
Ja, die Studienfahrten waren eben der Versuch, Informationen, die für die Menschen erstmal nicht erste Priorität hat. Und dann kann man sich überlegen, wie kann man die Menschen dazu verführen, sich trotzdem mit diesen aus meiner Sicht lebenswichtigen Informationen zu konfrontieren. Und das tut man am besten, die Reisen in attraktive Gebiete, also die landschaftlich und landschaftsästhetisch wunderbar sind. Und eine Landschaft wird umso schöner, je weniger Menschen da sind. Und das können die Leute dann aber da sehen und merken, und wenn man sie darauf aufmerksam macht. Und so kann man dann ihnen sozusagen nebenbei die wichtigen Dinge nahebringen und auch gleich anschaulich machen vor Ort.
Sie kombinieren also einen Erholungsaspekt mit einem Futter für den Kopf, könnte man das so sagen?
Ja, genau. Erholungsaspekt und Abenteueraspekt auch, weil es gehört dazu, dass immer kleine Stückchen querbeet gehen. Also nicht alles streng auf irgendeinem vorgegebenen Wanderweg, sondern um hautnah an die Dinge heranzukommen, gibt es auch immer kleine Abschnitte. Aber kleine Abschnitte heißt also 500 Meter oder ein Kilometer, dass man mal querbeet geht, um da näher noch an die Dinge heranzukommen.
Wie bereiten Sie sich denn selber auf diese Reisen vor?
Ja, erstmal, dass ich mich informiere, was es an Informationen über dieses Gebiet gibt, weil ich bin ja schon auf der Suche danach, wo sind Gebiete, wo man viel sehen und erfahren kann. Und dann mache ich eben meine Vorexkursion dorthin und schaue mir das an. Und entscheide dann, ob man besonders viel sehen, erfahren und lernen kann.
Wohin geht denn jetzt Ihre nächste Reise?
Die nächste Reise ist eine Reise in ein Gebiet, das zum ersten Mal angefahren wird, wo ich also die Vorexkursion schon hinter mir habe. Und die führt zum jüngsten Nationalpark Deutschlands, der also zu Pfingsten vergangenen Jahres, also Pfingsten 2015, eröffnet wurde. Der nennt sich Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Das ist also in Rheinland-Pfalz und ein kleiner Teil, 10% des Nationalparks, gehen noch ins Saarland rüber. Das ist ein Gebiet, das damit wirbt, dass es die sauberste Luft der Republik besitzt. Und das ist wie alle Nationalparks bei uns ein Entwicklungsnationalpark. Das heißt, der wird erst in vielen, vielen Jahren sein volles Potenzial entwickeln können. Im Augenblick sind 34% schon in einem so naturnahen Zustand, dass sie als Kernzone ausgewiesen sind.
Das klingt ja total spannend. Könnte ich mich da jetzt noch anmelden?
Nein, das ist ja schon in einer Woche der Reisetermin und die ist ausgebucht.
Was haben Sie denn sonst noch so auf dem Programm, wo sich jetzt unsere Zuhörer noch anmelden könnten?
Ja, also was noch wäre, im ersten Halbjahr, da geht nichts mehr, das ist alles ausgebucht. Dann wäre also noch im September eben das in das Dreiländereck nach Südostpolen, das eben einmalig in Europa ist, weil es dort alle Großtiere, die für unseren Kontinent charakteristisch sind, Wiesent, Elch, Hirsch, Bär, Wolf, Luchs, das ist der einzige Raum in Europa, wo es alle diese noch zusammen vorkommen.
Das klingt sehr spannend. Herr Walitschek, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne.